Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Multiplex-Kinos müssen weiterhin die Filmförderung mitfinanzieren. Das sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht. Mit der Filmförderung verfolge der Bund nicht nur wirtschaftliche Zwecke, er dürfe hier auch zugleich Kulturförderung betreiben. Denn der angestrebte Erfolg des deutschen Films sei auch mit Qualitätsverbesserung gekoppelt. Für die deutsche Filmwirtschaft ist dieses Urteil der denkbar beste Auftakt zur kommenden 64. Berlinale. Michael Reisenberger, Karlsruhe. Die Multiplex-Kinos müssen weiter...
Und, das war dann das jetzt nochmal. Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, aber Sie haben gehört, eine Medienmeldung der Woche, die vielleicht so im medialen Rauschen untergegangen ist, aber weil Radio 1 das Berlinale Radio ist, ist natürlich die Filmförderung besonders interessant und in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 1.2.2014 werden wir das vertiefen. Außerdem hören Sie, wie das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, eine 50 Jahre alte Sendung, den aktuellen Sehgewohnheiten anpassen will, hören, wie es dem Internetradioprojekt Multikult FM nach 5 Jahren Sendebetrieb geht und lassen uns von einem transmediale Teilnehmer erklären, was Biohacking ist. Und das natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medien, Wirtschaft.
In dieser Woche gab es eine Medienmeldung, die den normalen Fernseh- und Kinozuschauer möglicherweise in Erstaunen versetzt hat. Weniger vielleicht das Urteil selbst, sondern dass das dafür zuständige höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, zu entscheiden hatte über ein Gesetz, das in erster Fassung seit 45 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, nämlich das Filmförderungsgesetz. Darin heißt es, Ziel der Filmförderung nach dem Filmförderungsgesetz ist es, die Struktur der deutschen Filmwirtschaft zu sichern und den deutschen Film als Wirtschafts- und Kulturgut zu stärken. Per Telefon hier zugeschaltet Professor Carola Wille, Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, nicht nur juristisch bewandert, sondern auch innerhalb der ARD genau dafür zuständig. Frau Wille, was passiert denn nach dem Filmförderungsgesetz zurzeit?
Also das Filmförderungsgesetz ist die Grundlage für die Filmförderung des Bundes. Und auf der Basis, Sie haben ja gerade den Gesetzestext vorgetragen, gibt es ein finanzielles System, wo die Produzenten und auch aus der Absatzbranche Fördermittel beantragen können für Filme, für Drehbücher, für die unterschiedlichsten Zwecke, wo dann Fördermittel, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein seit vielen Jahren existierendes System, funktionstüchtig und ist für die Produktionsbranche, für die Filmwirtschaft in Deutschland ein erheblicher Pfeiler, ein ganz wichtiger Pfeiler.
Wie speist sich dieser Fonds, sage ich mal? Also woher kommt das Geld?
Das Geld hat ganz unterschiedliche Quellen. Danach müssen die Betreiber von Kinos, aber auch Zwischenhändler der Videobranche, Online-Anbieter, auch Fernsehveranstalter finanziell hier unterstützen. Und das Ganze ist ein Abgabesystem. Das heißt, eine Sonderabgabe ist hier die Grundlage dafür, dass die unterschiedlichen Zahler einzahlen.
Was war denn nun eigentlich geschehen, dass also nach so langer Förderungspraxis ein juristischer Konflikt vermutet wurde? Vor allem von wem?
Also der Rechtsstreit schwelt letztlich schon viele, viele Jahre, 10 Jahre. Es sind bestimmte Einzahler gerichtlich unterwegs gewesen. Und es geht insbesondere um die Beschwerden von Kinobetreibern. Das heißt, die Kinobetreiber, die großen Ketten mit internationalem Kapital, hatten große Probleme, dass sie hier über eine Filmabgabe letztlich zu diesem Zweck mit herangezogen werden. Und das ist der Ausgangspunkt gewesen für diesen Rechtsstreit, der über das Bundesverwaltungsgericht bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat nun diese Woche bestätigt, dass die deutsche Filmförderung in ihrer derzeitigen Form rechtmäßig ist. Was heißt das nun für die ARD? Denn die ARD ist ja kein Kinobetreiber.
Für die ARD ist genau das bestätigt worden, was sie tut. Zum einen werden wir über diese Sonderabgabe mit herangezogen und wir haben darüber hinaus auch uns noch bereit erklärt, freiwillig Mittel in die Bundesfilmförderung von Kinofilmen einzuzahlen. Und letztlich ist durch diese gerichtliche Entscheidung das, was wir tun, bestätigt worden. Und insofern haben wir endlich Rechtssicherheit, Klarheit für alle Beteiligten.
Warum macht die ARD das? Warum fördert sie den Kinofilm?
Kinofilm ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Insofern stellt sich die Frage gar nicht. Also Fernsehfilme, Kinofilme, auch Kinofilme werden im Fernsehen ausgestrahlt. Wir haben ja beispielsweise jetzt die Strecke im Sommer eingeführt, das sogenannte Sommerkino, wo wir erfolgreiche deutsche, teilweise auch internationale Filme ausstrahlen. Wir merken, dass das beim Publikum durchaus große Resonanz findet. Wir haben den Sonntagabend mit interessanten Kinofilmen aus aller Welt. Insofern, es gehört einfach zu unserem Programm und letztlich auch ein Stück zu unserem Auftrag mit.
Nun gibt es immer wieder Stimmen. Man hört, man könne sich vorstellen, dass die Summe, die die ARD beisteuert, zu klein sei. Es geht, glaube ich, um 9,3 Millionen, korrigieren Sie mich. Und angesichts der Einnahmen durch die Beiträge, durch die Rundfunkbeiträge in Milliardenhöhe, vielleicht doch etwas zu klein. Also wenn man bedenkt, dass Sie ja doch, Sie haben es erwähnt, von den Kinofilmen im Programm selbst profitiert.
Die Summe stimmt. Also die Summe, die Sie genannt haben, ist korrekt. Wir zahlen dabei mehr als das, was der Gesetzgeber uns auferlegt hat, was wir über diese Sonderabgabe in die Bundesfilmförderung einbringen müssten. Also das ist sicherlich ein Punkt. Also wir hätten noch weniger zu zahlen. Dafür gibt es ja bestimmte Kriterien, wonach sich die Kosten bemessen. Wir zahlen mehr. Wir geben auch Medialeistung rein. Das heißt, wir Werbezeiten stellen wir zur Verfügung, damit auch für diese Filme in unseren Programmen geworben werden kann. Wir finanzieren auch Gemeinschaftsproduktionen, das ist auch noch ein separater Topf, das ist alles in diesen 9,3 Millionen drin. Man darf aber nicht übersehen, wenn man die Summe sieht, dass alle Rundfunkanstalten letztlich auch bei ihren regionalen Länderförderungen beteiligt sind, also wo sie auch größere, erhebliche Summen auch in die Länderförderung eingeben, sodass es ein gesamtes Fördersystem ist, wo wir sagen, sind wir gut unterwegs und tun noch mehr, als der Gesetzgeber von uns verlangt hat.
Zeitgleich gab es auch eine Erklärung der zuständigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs von ARD und ZDF. Ein anderes Themenfeld, aber es betrifft Ihre Einnahmen als Intendantin zum Beispiel des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie hatte zu prüfen auf Grundlage eines Auftrags der Länder, ob es möglich sei oder wie hoch möglicherweise eine Kompensation ausfiele, wenn ARD und ZDF auf Sponsoring bzw. Werbung verzichten würde, was auf den Beitragszahler möglicherweise finanziell zukommen würde. Sie errechnete dafür eine Mehrbelastung von 1,25 Euro angesichts der zu erwartenden Mehreinnahmen aus der Umstellung der Gebühr auf den Rundfunkbeitrag, ist es fast ein Nullsummenspiel. Und wenn ich nun die ARD-Intendantinnen und Intendanten in den letzten Jahren richtig in Erinnerung habe, steht man aber einer Werbefreiheit unabhängig von der Höhe einer solchen Berechnung eher skeptisch oder distanziert gegenüber. Ist das noch so?
Also in der Tat, das ist ein neuer Bericht. Das Thema beschäftigt uns ja schon seit vielen Jahren und die KEF berechnet regelmäßig, wie viel wir Einnahmen erzielen aus Werbung und Sponsoring. Jetzt sind es 1,25 Euro nach den neuesten Berechnungen insgesamt. Und es ist grundlegende gesetzgeberische Entscheidung, ob und inwieweit neben der Beitragsfinanzierung noch zusätzliche Mittel aus Werbung und Sponsoring möglich sind. Er hat beispielsweise für das letzte Jahr ja entschieden, dass Sponsoring-Einnahmen nach 20 Uhr nur noch begrenzt möglich sind. Ergebnis war, dass es beim Tatort keine Sponsoring-Einnahmen mehr gibt nach 20 Uhr Sonntagabend. Insofern muss der Gesetzgeber die Weiche stellen. Aus unserer Sicht 1,25 Euro erscheint zunächst nicht allzu viel. Fakt ist, es fehlt natürlich, wenn es sozusagen um diesen Betrag gekürzt würde. Wir müssten dann entsprechend bei der Bedarfsanmeldung das berücksichtigen und müssten sagen, also wenn der Gesetzgeber die Entscheidung trifft, dann heißt das, dass wir jedenfalls bei der Bedarfsanmeldung das berücksichtigt finden müssen. Und deswegen können wir nur gespannt sein, wie der Gesetzgeber jetzt das Thema weiter sehen wird.
Meint Professor Dr. Carola Wille, sie ist MDR-Intendantin und auch ARD-Filmintendantin. Und deswegen sprachen wir auch mit ihr über das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche fällte, über das Filmförderungsgesetz. Vielen Dank.
Auch vielen Dank.
Und jetzt Aspekte Kultur live mit Kathi Salier und Tobias Schlegel.
Aspekte. Guten Abend. Das ZDF, das ist die älteste Kultursendung überhaupt im deutschen Fernsehen. Nächstes Jahr wird die Sendung 50 Jahre alt und sie hat viel durchgemacht. Früher erklärten hier ältere Damen und Herren das Kulturgeschehen und vor 2 Jahren wurde die Moderation dann radikal verjüngt. 2 Moderatoren unter 40 eingestellt. Für ZDF-Verhältnisse ist das jung. Nun soll ab nächster Woche ein neuerlicher Relaunch für mehr Zuschauer sorgen. Neues Studio, Live-Gespräche, Studiopublikum, 15 Minuten mehr Sendezeit. Also da bleibt nichts beim Alten. Doch ist das auch sinnvoll? Michael Mayer ist im Radio 1 Studio, um über die runterneuerten Aspekte zu informieren, die ab nächster Woche die Zuschauer erwarten. Ich glaube, ab Freitag ist das korrekt.
Genau, ja. Genau.
Was kommt denn da am 7. Februar auf uns zu?
Ja, du hast schon ein bisschen was gesagt. Also Joe Schück wird als dritter Moderator in die Runde treten. Tobias Schlegel und Kathi Sayé haben das ja bislang schon moderiert. Und die drei werden quasi abwechselnd live die Zuschauer begrüßen. Also man hat sich ein neues Studio gegönnt. Das hat dann so Brauntöne. Braun ist ja jetzt der große, also die Trendfarbe bei den Fernsehstudios. Und
warum, weißt du das?
Ich glaube, es ist einfach so eine Heimeligkeit, die da irgendwie ausgestrahlt werden soll. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe
gedacht, Kaffeegemütlichkeit, ja, intellektuelles Vergnügen.
So ist es, genau. Man soll sich halt wohlfühlen. Und wohlfühlen ist auch ein gutes Stichwort, weil es soll halt eben nicht mal dieses klassische Anmod-Beitrag sein, wie es bislang halt war, sondern man will sich halt Gäste einladen, also Musiker, Schriftsteller, Wissenschaftler oder auch Schauspieler. In einer der Probesendungen war das zum Beispiel die Schauspielerin Steffi Kühnert. Und es gab halt eine Pressekonferenz in dieser Woche und da hat Kathi Sayé gesagt, dass diese Live-Situation im Studio, übrigens auch mit Publikum, natürlich gibt es 80, 90 Leute passen da ins Studio, das sei halt eine ganz andere Situation, hat Kathi Sayé erzählt.
Als Moderator hat man natürlich eine ganz andere Anspannung, positiv jetzt gesehen, wenn man live sendet. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr darauf, dass wir verschiedene Spielmöglichkeiten dann hier in unserem riesigen Studio, also nur als Vergleich, wo ich vorher in dem weißen Kabuff sozusagen stand, das war ja nur so ein kleiner Fleck von hier und eben diese eine Kamera. Jetzt wird es natürlich viel aktiver und allein deshalb ja auch schon lebendiger.
Ja gut, Erneuerung tut vielleicht dann doch mal ganz gut, aber warum? Gibt es vielleicht einen Quotenabfall oder ist man selbst beim ZDF in der Sendung vielleicht nicht mehr zufrieden?
Ja, auf die Quote kommen wir nachher irgendwie noch, aber ich denke, es hat damit zu tun, dass man so neue Formen ausprobieren will, dass man eben nicht mehr nur diesen klassischen Beitrag hat, sondern dass man jetzt quasi in dieser neuen Studiosituation mit Gästen, die man sich einlädt, halt auch neue Formen ausprobieren will. Man muss halt dazu auch noch wissen, es gab ja vor 2 Jahren schon so einen kleinen Relaunch und zwar in dem Sinne, dass jetzt neue Moderatoren, also eben Kathi Sayé und Tobias Schlegel, eingestellt wurden. Vorher war es ja so, da haben ja jahrelang Wolfgang Herles und Lucia Braun moderiert. Und ich habe jetzt mal Redaktionsleiter Daniel Fiedler gefragt, was das jetzt eigentlich der tiefere Sinn ist. Und er hat gesagt, dass nach diesem inhaltlichen Relaunch vor 2 Jahren nun eben auch die Form dran ist.
Weil wir auch gemerkt haben, die Magazinform kommt an die Grenzen. Man kann vieles, was wir gerne machen wollen, geht in dieser starren Magazinform nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir brechen das wirklich auf und gehen da mit einem ganz neuen Ansatz ran. Und das ist jetzt sozusagen dann die Weiterentwicklung, die wir angegangen sind.
Ja, und das ist halt auch so klar. Ich meine, diese Live-Situation dann mit Studiopublikum und Gästen, das ist natürlich in der Tat eine ganz andere Sendung als jetzt so ein Magazin mit Beiträgen. Also in einer der Probesendungen war zum Beispiel der Deutschrapper Kasper da. Und da ist klar, das ist natürlich alles viel lebendiger.
Wir können Musik vorstellen, wo wir sagen, darüber einen 5-Minuten-Beitrag zu machen, ist eher mau, funktioniert nicht, aber wir können den Künstler einfach 2,5 Minuten hier auftreten lassen. Ja. Das sind Möglichkeiten, die wir haben. Und das wird auch ein bisschen mehr, ich sag mal, zu einer Personality-Veranstaltung der Moderatoren. Die sind mehr gefordert hier. Ist das echt ein Break in der Haltung, wie sie in der Sendung reingeht. Aber eine, die unterm Strich der Sendung auf jeden Fall gut tut.
Du hast ja schon ein bisschen was sehen können und auch erleben können. Wie muss man sich das nun tatsächlich vorstellen? Wie wirkt das alles auf dich?
Ja, also ich war da so zwiegespalten. Also ich fand, das Ganze wirkt so wie MTV, weil es ist halt unglaublich bunt. Es ist natürlich auch vom ganzen Drive her schneller als das, was man bislang von Kultursendungen kennt. Und ich hatte so den Eindruck, irgendwie das ZDF mischt jetzt Kultur und Pop zu so einem bunten Mix, der halt vor allem unterhalten soll und weniger in die Tiefe geht. Also zum Beispiel kein Gespräch mit den Studiogästen soll länger als 6 Minuten dauern. Also auch keiner der Beiträge darf länger als 6 Minuten sein. Also mit anderen
Worten. Das sind ja Medienmagazinen, denke
ich, fast. Ja, sag mal so, also ich hatte so das Gefühl, das ist so, also positiv formuliert, ist das jetzt alles schneller und auch ein bisschen dialogischer, eben auch durch die Studiogäste, aber negativ hatte ich so das Gefühl, dass man jetzt intellektuellere Themen, also wo man ein bisschen mehr bohren muss, also dass man auch an wirklichen kulturpolitischen Debatten mal teilnimmt, dass das jetzt einfach nicht mehr funktioniert, weil man muss ja auch wissen, Freitagabend 23 Uhr, also sowohl die Zuschauer zu Hause wie auch im Studio, da kann man so die ganz dicken Bretter nicht mehr bohren. Das war so mein Eindruck, also eher so Pop als Poesie, habe ich es jetzt mal genannt.
Aber jetzt doch nochmal zur Quote. Ist da möglicherweise ein Abrauschen ja, die Motivation gewesen für die Macher, da jetzt rumzuschrauben?
Ja, das war so eine Überraschung für mich, weil ich gedacht habe, okay, da gehen die Quoten jetzt nach unten, Freitagabend 23 Uhr, da machen die Leute was ganz anderes. Aber immerhin, knapp 1 Million Zuschauer hat die Sendung immer noch. Vor 2 Jahren hat es ein bisschen geschwächelt. Aber dann gab es ja halt, wie gesagt, diesen Austausch der Moderatoren, also nicht mehr Wolfgang Herrles und Lucia Braun, sondern die beiden Neuen. Und der typische Aspekt der Zuschauer ist übrigens 57, ein bisschen jünger als der Rest des Publikums im ZDF. Und ich habe mal Peter Ahrens gefragt, das Hauptabteilungsleiter Kultur beim ZDF, zur Kritik des Jugendwahns, also ob jetzt der Jugendwahn jetzt ausbricht bei Aspekt. Und dann hat er mir gesagt, das sei wieder typisch irgendwie, dass das ZDF immer kritisiert wird. Also entweder sei es halt Rentnerfernsehen oder man leidet eben am Jugendwahn.
Für mich zählt da wirklich nur die Kompetenz derjenigen, die da stehen. Das ist einfach eine Frage von Zeit. Ich finde, dass die Moderatoren jetzt genauso auskunftsfähig sein müssen und kenntnisreich wie Herrles und Braun. Und so nutzt man einfach die Gunst des Moments. Und wir auch, indem wir das dann nochmal auf neue Beine gestellt haben.
Also am nächsten Freitag, 23 Uhr, 7. Februar. Und du weißt auch schon, worum es geht.
Berlinale, ist ja klar. Nächste Woche ist das Thema schlechthin.
Aber auch bei Radio 1. Und Sie haben es gerade gehört auf Radio 1 von Michael Mayer. Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Multikult 2.0. Das Internetradio.
Hallo, guten Abend in Berlin, guten Abend in Brandenburg. Bonsoir, Francis, à Cologne, bonsoir à Paris, buonasera in Sibiu, buenas noches in El Salvador. Hier steht Budapest, wenn ihr hört die allerersten Minuten des ersten multikulturellen Internetsenders in Deutschland. Und diese aufgeregte Stimme, die kennen vielleicht viele von euch. Ich bin Brigitta Gabrin und habe zusammen mit noch vielen, vielen anderen bekannten Stimmen, die ihr auch gleich hören würdet, das gemacht, was ganz, ganz viele von euch wollten, nämlich ein multikulturelles Radio aus der Hauptstadt für die Hauptstadtregion. Here it is, Multikult 2.0, ab sofort für euch da und hier ist das Team.
Ja, das ist schon wieder 5 Jahre her, 31. Januar. Und, oder war es, nein, pardon, das war eigentlich schon ein bisschen eher. In der Silvesternacht hat man schon unter Multikult 2.0 geprobt. Inzwischen, wie gesagt, feiert man sich 5 Jahre lang. Gestern in der natürlich Heinecke-Markthalle in Berlin-Kreuzberg, dem jetzigen Sendestudio. Aber wir hören ja doch mal ganz kurz, was Dr. Hans Hege sagt. Er ist der Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und er hatte ja seinerzeit, als es noch Multikulti gab vom SFB, dieses Projekt tatkräftig unterstützt. Der RBB hat diesen Programmteil einstellen müssen aus Geldgründen, aber es hatte sich dann eben Multikult FM gegründet und ja, mittlerweile terrestrisch und im Internet zu hören.
Also ich finde es zunächst mal bewundernswert, dass Multikult FM jetzt schon 5 Jahre sendet. Es zeigt sich ja, dass dieses Programm nach wie vor lebt und das haben wir natürlich vom Engagement auch seiner Mitarbeiter, aber auch, dass es doch einen Bedarf gibt, dass es dieses Programm zur Vielfalt in Berlin und Brandenburg beiträgt.
Grüße hat auch geschickt Hannelore Stehr. Sie ist Medienrätin zurzeit und ehemalige RBB-Hörfunkdirektorin bis April 2008. Sie ging also, bevor der Sender eingestellt wurde. Hören wir mal, was sie zu sagen hat.
Hallo, ich bin Hannelore Stehr. Ich bin froh, dass es dieses Programm gibt. Die Anfangsbedingungen waren sehr schwierig für dieses Radioprogramm und sind es heute noch. Aber dies ist ein ganz tolles Programm und ich sage Ihnen, wir alle, Berlin, wir brauchen dieses Programm. Weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und engagiert. Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag.
Und weil ich gestern auf der Transmediale war, das werden Sie auch gleich noch hören, warum, bat ich Jürgen Edelmann mal vorbeizugehen bei der Party in der Markthalle und ihn fragen zu lassen, wie viel Enthusiasmus denn wirklich dazugehört, solch ein Projekt zu stemmen. Und wir hören die Moderatorin der ersten Stunde, Brigitta Gabrin.
Eine ganze Menge Enthusiasmus gehört dazu und diese Menge bestand aus mehreren Komponenten. Also zum einen war so das Gefühl, also ich spreche auch speziell von mir, weil ich das Ganze auch losgetreten habe, da war so dieses Gefühl, Berlin braucht ein multikulturelles Medium, tatsächlich eins, das sie auch ausschließlich diesen Blickwinkel, diesen Weitwinkel hat sozusagen. Und ja, das war eigentlich das Hauptding. Und wenn da noch aber der Enthusiasmus von ganz vielen Hörern, das waren ja damals 31.000 Hörer, die gegen die Schließung von Radio Multikulti waren. Und diese Hörer, die waren wirklich ganz konkret an unserer Seite. Das trägt mich besonders und uns alle bis heute tatsächlich dieser gemeinsame Glaube an etwas. Also wir sind wirklich Radiopioniere.
Wie geht's dem Projekt jetzt?
Allgemein entwickeln wir uns stetig, aber sehr, sehr langsam. Also manchmal ein bisschen zu langsam. Das ist aber wahrscheinlich kein Wunder bei einem rein ehrenamtlichen Projekt, das auch noch das Pech hat, dass tatsächlich das Landesmediengesetz Berlin-Brandenburg im Prinzip zwischen öffentlich-rechtlich und privat gibt es nichts. Und wir versuchen genau diesen Weg zu gehen. Wir versuchen möglichst werbefrei, aber natürlich bräuchten wir dafür öffentliche Mittel und die bekommen wir nicht, weil das würde eine Wettbewerbsverzerrung bedeuten. Das heißt, dass wir uns wirklich mit wahnsinnig wenig Mitteln, Spenden und kleinen Projekten über Wasser halten. Und deshalb geht es ein bisschen langsamer, aber insgesamt entwickeln wir uns.
Wie sieht das generell mit der Finanzierung aus?
Die Finanzierung ist wirklich unsere Achillesferse. Wie ich schon sagte, wir wollen nicht viel Werbung machen und machen diese ganz softe Form von Werbung, das Patronat, Zapf, bekannt, Zapfumzüge, bekannt auch als Kultursponsor, der war unser erster Kunde und er ist uns treu jetzt seit 3,5 Jahren und das ist natürlich wunderbar. Und ansonsten private Spenden und sonst haben wir keine, wir sind auf der Suche nach großen Sponsoren, leider.
Wenn man als Internetradio startet, kann man ja eigentlich ganz gut Überblick davon bekommen, wer einen anklickt, wer einen hört, wer nutzt euch?
Uns nutzt natürlich auch eher eine jüngere Generation als seinerzeit zum Beispiel Multikulti hatte. Also wir merken schon, dass wir außer vielen Ex-Radio-Multikulti-Hörern, die natürlich mittlerweile alle so um die 50, 60 sind, nehmen wir ihre Kinder mit zum Teil und dann aber auch wirklich die Young Generation, die uns einfach auf den Kopfhörern hören. Also die hören uns halt einfach auf ihrem iPhone und ja, und das sind vor allem unsere Nutzer. Spannend. Wir haben eine eigene Umfrage gemacht. Wir haben natürlich kein Geld, das ist uns eine Media-Analyse, aber wir haben eine große Umfrage gemacht und haben ein ganz großes Response bekommen. Tatsächlich haben wir in den USA und in anderen Ländern wahnsinnig viele Hörer. Also sehr, sehr erstaunlich.
Wie sah denn die Umfrage aus?
Wir haben einen sehr, sehr großen Verteiler, weil wir sehr viele Hörer Ermutigungen im Prinzip haben. Also die Leute haben es ja mitbekommen, dass das ehrenamtlich ist, dass das, welcher Pioniergeist dahinter steht. Und wir bekommen sehr, 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 sehr häufig Hörerbriefe, Hörermails. Und wir haben halt natürlich erstmal gefragt, dürfen wir euch nutzen? Und dann haben die meisten ja gesagt. Also fantastisch.
Wie viele Leute haben da mitgemacht?
Da haben also richtig ordentlich mitgemacht, so dass man das auch auswerten konnte, waren 2600, was nicht schlecht ist. Und so halb waren es irgendwie über 3000.
Was sind für Zukunftsprojekte geplant bei euch?
Naja, wir haben jetzt erstmal 5 Jahre hinter uns und das waren wirklich so Entwicklungsjahre. Und natürlich steht jetzt die nächste Etappe vor uns. Und die nächste Etappe, die muss mit ein bisschen bezahlten Jobs zu tun haben, sonst kriegen wir diesen Sprung in die gewünschte, richtige Professionalisierung nicht. Also, und die größten Projekte gehen tatsächlich in eine Richtung, die relativ neu ist. Das ist dieses partizipative Radio, weshalb wir auch überhaupt hier sind. Wir sind in einer Markthalle, knüpfen an die alte Tradition an, des Marktes als Ort, wo Nachrichten ausgetauscht werden. Also das heißt, das interaktive, partizipative Radio von morgen, das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist die Ausbildungsschiene. Wir haben jetzt schon im dritten Jahr erfolgreich eine Juniorakademie. Wir hatten eine Juniorakademie gegründet, erstmal nur als EU-Projekt. Dann haben wir sie ohne Gelder weiter betrieben. Und jetzt haben wir ab März eine Jugendsendung und haben eine ganze Menge tollen Nachwuchsmoderatoren. Und das werden wir auch weitermachen und natürlich versuchen, das als Projekt zu machen, als EU-Projekte oder sowas. Also Ausbildungsschiene auf der anderen Seite und dieses interaktive, partizipative Radio auf der anderen Seite.
Gibt es Pläne, euch über Kreuzberg 61 hinaus zu verbreiten?
Ganz große. Also wir wären nicht wir, wenn wir nicht große Pläne hätten. Unsere Pläne, über Kreuzberg und über Berlin hinaus zu gehen, ist tatsächlich eine Etablierung von mehreren Sendern in einer Markthalle, wenn es sogar gingen würde. Also in Großstädten von Deutschland planen wir, Lokalredaktionen mit aufzubauen. Also natürlich nicht aus eigenen Mitteln, weil die haben wir nicht, sondern einfach gucken, ob wir da Gelder bekommen und mit denen gemeinsam eine Lokalredaktion aufzubauen. Während das Berliner Morgenmagazin läuft, würde dort zum Beispiel in Leipzig oder in Mannheim, das sind jetzt die zwei Städte, die wir als erstes anpeilen, würden dort zur gleichen Zeit lokale Morgenmagazine laufen oder Mittagsmagazine, wie auch immer wir das dann machen. Aber im Augenblick haben wir eben ein Morgenmagazin und das Mantelprogramm würde dann übernommen werden. Das heißt für uns auch eine Einnahmequelle und natürlich eine Vervielfachung der Hörerschaft.
Sozusagen ein multimediales Konsortium, fast schon eine kleine Industrie, eine Nachrichtenagentur, die ihr da plant. Gibt es da vielleicht auch kritische Bedenken von anderen Landesrundfunkanstalten oder Ähnlichen?
Also wir sind natürlich nicht an die Landesrundfunkanstalten rangegangen, aber wir sind halt dort rangegangen, wo wir wissen, dass einfach dieser Bereich, den wir ja bedienen wollen, das ist ja irgendwie das Interkulturelle, das ist ja dieser Bereich von internationaler Hochkultur, der in den normalen Medien doch nicht so wirklich seinen Platz findet. Und wir gehen natürlich dort ran, wo wir wissen, dass sowas fehlt. Also das wäre jetzt natürlich, geht uns nicht durch den Kopf irgendwie Nordrhein-Westfalen, wo es das tolle Funkhaus Europa gibt. Das machen wir natürlich selbstverständlich nicht. Aber Mannheim ist zum Beispiel etwas, wo sowas tatsächlich noch fehlt.
Herzlichen Dank.
Multikult FM.
Ja, Multikult FM zu hören unter multikult.fm im Netz und auf der 88.4 auch gelegentlich, wenn Sie denn über ein Radio verfügen in dem Umfeld Berlin-Kreuzberg. Und das ist jetzt hier Musik von Exil-Kubanern Orishas. Radio 1 mit dem Medienmagazin und die kubanischen Klänge ziehen uns auch so ein bisschen rüber ins Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Jetzt Sitz von der Transmediale, dem, ich habe immer früher gesagt, Begleitfestival zur Berlinale. Das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber so ein Begleitrauschen gibt es schon, weil es eine Kreuzung ist aus Medienkunst, Screenings, Gaming, Conference im Sinne von Diskussion über Medien, Kultur im weitesten Sinne, Digitalität und in diesem Jahr hat man so den Eindruck, wenn man zumindest die veröffentlichte Meinung dazu registriert, dass so Depression irgendwie in den Hallen ja durchwabert. Depression aufgrund der Tatsache, dass die NSA uns alle ausspionieren kann. Aber ich glaube, nicht wirklich kann man davon ausgehen, dass das irgendwie alle runterziehen wird, nur weil sie jetzt wissen, wir sind öffentlich. Denn wir machen ja so viel öffentlich, auch freiwillig. Auch diese Radiosendung ist ja öffentlich und ob da jetzt die NSA mithört oder nicht. Und auch die Transmediale ist öffentlich, die Diskussionen sind öffentlich. Und auch gerade um Öffentlichkeit bemüht ist eine Branche, die ich dort überhaupt nicht vermutet habe, nämlich das Biohacking. Biohacking, das werden wir gleich hören, was das genau ist, passt ja für mich eigentlich gar nicht so richtig so Transmediale als Medien. Fakt aber, Sie werden im Laufe des Interviews hören, dass das doch durchaus Berechtigung hat, in dieser Sendung Erwähnung zu finden. Und ich habe einen Aktivisten dieser Biohacker-Szene ausfindig machen können, mithilfe der Kollegen vom Deutschlandradio Kultur. Nochmal besten Dank an dieser Stelle. Hören Sie jetzt also Rüdiger Trojak, er stellt sich nochmal selbst vor.
Ja, hallo, ich bin Rüdiger Trojak und ich bin Diplombiologe. Und beschäftige mich mit dem Thema Biohacking, beziehungsweise betreibe das sogenannte Biohacking. Das ist der Versuch, beziehungsweise der Ansatz, biologische Technologien und Erkenntnisse mit möglichst einfachen Mitteln nachzumachen, beziehungsweise nachempfinden zu können. Aktuell, hier in der Transmediale, geht es mir darum, dass ich mehr Künstler und Sozialwissenschaftler in dieses Feld gerne einbeziehen möchte, weil da jetzt einige Fragen sich aufwerfen, durch die Erkenntnisse in der Molekularbiologie und gerade die Genomforschung und sowas, die man außerhalb von den wissenschaftlichen Institutionen auch diskutieren muss. Also eigentlich kann man das nicht mehr getrennt halten, meiner Meinung nach.
Aber nochmal zurück zum Hacking, Biohacking. Also Hacker, der Begriff ist eigentlich eher aus der Computerwelt vertraut und meint Leute, die sich mit einer speziellen Kenntnis in Systeme einschleichen, um sie für andere Zwecke zu gebrauchen, als sie ursprünglich gedacht waren. Was macht man als Biohacker mit den biologischen Systemen, um was zu erreichen?
Also der Begriff Hacking ist oft sehr negativ belegt, weil es eben auch Leute gibt, die sich in Systeme einschleichen, aber das ist es nicht per se und auch nicht ursprünglich gewesen. Also die ersten Hacker waren die Leute, die sich Miniatureisenbahnen gebastelt haben, als es noch sowas als Bastelset noch nicht gab. Die haben dann auch Protokolle wie fürs Internet, TCP/IP und so mitentwickelt. Und es gibt diese Aussage, ein Hacker ist jemand, der Freude daran hat, mit einer Kaffeemaschine Toast zu backen. Ja, also es geht.
Also eher so ein MacGyver-Typ, ja? Der
ja, selbst machen, improvisieren und Dinge erfinden oder uminterpretieren, um sie zu verstehen oder einfach nur aus Spaß an der Freude. Und das Gleiche machen wir jetzt eben halt in der Biologie. Beziehungsweise es wird ja auch schon gemacht. In Forschungsgruppen gibt es durchaus auch Leute, die auch so kreativ arbeiten. Ja, wir versuchen jetzt eben mit Haushaltsmitteln Molekularbiologie und biologische Forschung zu betreiben. Zum Beispiel ein erfolgreiches Bastelprojekt war, aus einer Webcam ein Mikroskop zu bauen, die man sich einzelne Zellen angucken kann. Funktioniert ganz gut. Gerade die PlayStation 2 Kamera ist empfehlenswert. Einfach aufbauen, Linse raus, umdrehen, wieder auf den Chip drauf und man hat eine Vergrößerung. Da muss man sich nur noch so ein kleines Tischchen zu bauen, wo man dann die Probe drauflegen kann und es funktioniert.
Achso, ich habe gedacht, Biohacking ist mehr, dass man irgendwie seine Zellen so manipuliert, dass man vielleicht besser laufen oder besser sehen kann.
Das ist jetzt, glaube ich, eher Science Fiction. Also ich würde die Gentechnik oder Umprogrammieren von Zellen jetzt davon nicht ausnehmen. Es ist einfach nur ein kreativer Umgang mit Technologie. Und ob das jetzt Mechanik ist, Optik ist oder Gentechnik ist, ist prinzipiell mal egal. Es geht da eigentlich um die Art des Umgangs mit Technologie.
Das hört sich sehr spielerisch an und wenn man spielt, weiß man manchmal ja nicht, was das Ziel oder was das Ende einer Spielerei ist. Dann ist Spiel auch eine als Ob-Simulation, also was passiert, wenn ich etwas mache und kann mir dann vorstellen, wie vielleicht in der Entwicklung in 1, 2, 3 Jahren aussieht. Was ist genau das Ziel, was du verfolgst?
Also ich möchte damit primär aufklären, weil ich meine, ich komme aus dem professionellen Kontext und habe den Hintergrund und möchte das halt einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die Möglichkeiten auch diese Erkenntnisse nachvollziehen zu können oder auch selber mal was zu machen. Vielleicht erfindet mal der eine oder andere wirklich was Praktisches damit und dann kommt ein Produkt raus, kann ja sein. Aber primär geht es jetzt darum, aufmerksam zu machen auf die Erkenntnisse, die jetzt aus der Forschung rauskommen gerade aktuell, weil die sind so umwälzend, das ist so dramatisch, was da gerade passiert.
Und ein Beispiel, was ist da jetzt so das Dramatischste?
Naja, wir haben jetzt aktuell um die 4000 durchsequenzierte Spezies. Das heißt, von 4000 Spezies wissen wir, wie das Genom aussieht. Und wir lernen jetzt auch langsam, das zu interpretieren. Es gibt gerade letztens kam die Neuigkeit in der Presse, dass man sich das eigene Genom für etwa 1000 Euro, glaube ich, sequenzieren lassen kann.
Also das heißt, die DNA kann man sich dann ausdrucken als Tapete an die Wand hängen, aber was bringt das praktisch?
Also für einen selbst kann man gesundheitsrelevante Erkenntnisse bekommen. Was jetzt andere Lebewesen angeht, man kann die dann auch umbauen, umfunktionieren, sich Anregungen aus dem einen Organismus holen und das in einen anderen Organismus einbringen.
Also das Missbrauchspotenzial scheint mir dabei ziemlich groß zu sein. Ist das ein Schwerpunkt der Aufklärung?
Ja, ich würde da jetzt nicht nur so ans Missbrauchspotenzial denken, sondern also Missbrauchspotenzial in dem Sinne, dass Information monopolisiert wird und dass halt gewisse Interessensgruppen das für sich vereinnahmen. Das ist, glaube ich, das Missbrauchspotenzial. Also jetzt da zu denken, wenn man hier irgendwas manipuliert, dann geht es hoch wie eine Bombe oder sowas, das ist eher unplausibel. Also daran würde ich mir jetzt weniger Gedanken machen.
Auch nicht so spezialisierte Kämpfer, was man in Science-Fiction-Filmen immer sieht. Also eine Armee von Klonkriegern zum Beispiel.
Ja, die Armee von Klonkriegern ist totaler Quatsch, weil die haben ja dann alles dasselbe Immunsystem. Wenn man dann nur eine einzige Krankheit findet, die alle infiziert, dann hat man die ganze Klonarmee mit einem Schlag hinüber. Also dieses Klonkrieger-Szenario aus Star Wars ist eigentlich totaler Humbug wissenschaftlich betrachtet.
Aber was ist jetzt dein aufklärerisches Ziel, dass die Gesellschaft sensibler damit umgeht oder dass alle Daten offen liegen, damit es keine Monopolisierung gibt?
Beides, ja. Also man muss es differenzierter betrachten, als es bisher diskutiert wurde. Man muss sich genau hingucken, worüber sprechen wir eigentlich. Weil Veränderung ist nicht gleich Veränderung und Erkenntnis ist nicht gleich Erkenntnis. Aber es geht ja vor allem darum, dass Leben als solches nicht monopolisiert werden soll. Und die Monopolisierung kann auch einfach durch die Infrastruktur, die bereitgestellt wird, schon passieren. Also wenn jetzt halt einfach nur ein ausgewählter Kreis, eine Elite an Leuten Zugang zur Technologie hat, ist das auch eine Monopolisierung. Und es gibt ja genug Anwendungen, die völlig harmlos sind oder praktisch sind. Zum Beispiel Waschmittelenzyme, die gentechnisch hergestellt werden. Oder dieses Laktaseenzym, was man sich als laktoseintoleranter Mensch irgendwie im Supermarkt kaufen kann, ist auch gentechnisch hergestellt. Solche Sachen gibt es zuhauf, solche Beispiele. Und ich finde, das sind alles Dinge, die man auch selbst machen können sollte. Genauso wie wenn man auch in den Baumarkt geht und sich Holz kauft und Schrauben kauft und sich daraus irgendwie ein Bettgestell zusammenschraubt oder sowas.
Bloß, dass mein Bett wahrscheinlich nur bei mir im Zimmer steht und notfalls zusammenkracht, wenn ich mich rauflege. Aber wenn jetzt alle irgendwas nachmachen, was man Leben nennt oder Leben beeinflusst, kann ich mir wiederum vorstellen, dass Leute, die bisher keine Ahnung davon hatten, plötzlich auf dumme Gedanken kommen. Also sprich auch Terroristen, dass die, wenn sie bei euch auf irgendeiner Open-Source-Datenbank bestimmte Dinge lesen, dann sagen, oh, da kann man ja, wenn man das einzelne Bestandteil andersrum dreht, ja nicht nur Krankheiten heilen, sondern auch Krankheiten erzeugen.
Also man muss dazu sagen, dass es extrem schwierig ist, extrem kompliziert ist, da überhaupt was Funktionales hinzubekommen. Das heißt, es ist, denke ich, für jemanden, der Schaden anrichten will, kein besonders effektives Mittel. Das mag sich vielleicht in 50 Jahren mal ändern, aber im Moment sind wir noch lange nicht so weit. Zudem muss man sagen, es gibt doch ja schon genug pathogene, gefährliche Dinge in der Natur. Und die sind ja von sich aus schon darauf optimiert, Schaden anzurichten.
Was also, heißt zum Beispiel?
Grippeviren, die jetzt gerade rumgehen im Winter, das sind ja im Prinzip, die hacken ja unser System und missbrauchen es und hijacken es, damit sie dann selbst wieder Viren produzieren, die wiederum andere Leute infizieren. Das ist ja alles schon da. Und wenn man jetzt überlegt, wie könnte man sowas nutzen, dann kann man eigentlich eher ins Mittelalter denken oder an die Römer, die Brunnen vergiftet haben, wenn sie ihre Schlachten geführt haben. Das ist alles nichts Neues.
Und nicht neu, aber vielleicht ist die Dimension größer. Also wenn das massenhaft durch Computernetzwerke verbreitet wird und der Zugang zu solcher Technologie leicht nachzubauen ist oder zumindest zu entschlüsseln ist, besteht da nicht die Möglichkeit, dass die berühmte Büchse der Pandora einmal geöffnet so viel Schrecken über die Menschheit bringt, dass man sich dann als Wissenschaftler fragen muss, wie bei der Atombombe, welche Verantwortung habe ich?
Also ich frage mich vor allem, welche Verantwortung habe ich gegenüber der Gesellschaft mit diesem Wissen? Und ich möchte mich nicht benutzen lassen von irgendwelchen Konzernen, die das dann nur für ihren Profit nutzen wollen. Und das ist, denke ich, meine Verantwortung, die ich wahrnehmen möchte, indem ich darüber aufkläre. Weil das Viel-Augen-Prinzip ist, glaube ich, allgemein das Beste, was wir haben. Und wenn wir uns ein paar grundsätzlich funktionale Regeln geben, wie wir damit umgehen wollen, dann ist es, glaube ich, die sinnvollste Art, dieses Wissen anzuwenden. Und jetzt nur da in Schreckensszenarien zu denken, ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil dadurch übersieht man dann die eigentlichen Probleme, die dieses Wissen aufwirft und löst sie nicht, sondern verschlimmert sie eher noch. Also man sollte da jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, nur weil vielleicht mal was Schreckliches passieren könnte eventuell. Sicherlich wird es irgendwann mal Unfälle geben, das kann niemand ausschließen, aber da in einem offenen, konstruktiven Dialog sich jetzt auch aktuell die Sachen, die rauskommen, anzuschauen, ist, glaube ich, der bessere Weg.
Wo gibt es diese offenen Diskussionsplattformen, wo man sowas machen kann?
Ja, hier zum Beispiel, Transmediale.
Das schon, aber es geht ja auch nach der Transmediale sicherlich weiter. Wo kann man das machen? Gibt es da irgend sowas wie ein Open-Source-Verbund, den man direkt von zu Hause anwählen kann?
Nee, wir sind leider nur ein Haufen von Privatpersonen, die das jetzt voranbringen und das auch eigentlich weitestgehend ehrenamtlich machen. Also wir haben da gar nicht die Infrastruktur zu. Und wir versuchen gerade ein Labor aufzubauen, vielleicht sogar mit dann eine Lizenz für Gentechnik zu beantragen im Laufe des Jahres. Wir suchen gerade ganz händeringend nach Mitstreitern, die uns auch ein bisschen bei der Finanzierung helfen oder auch Räumlichkeiten. Also wir brauchen eine Fläche von 50, 60 Quadratmetern, wäre ideal. Und möchten jetzt so schnell wie möglich irgendwie hier was aufbauen können, damit dann auch mehr Leute rein können und mitmachen können.
Aber dazu brauchst du dann doch eine Kontaktmöglichkeit. Was sollte man machen, wenn man jetzt euch helfen will?
Ja, also man kann meinen Namen googeln, Rüdiger Trojok, T-R-O-J-O-K. Dann kommt man auf meine Webseite und da ist dann mein Kontakt. Da kann man mich anschreiben. Also wer Interesse hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und sich direkt an mich wenden.
Oder Twitter.com Medienmagazin, da habe ich alles nochmal getwittert.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack entführe ich Sie ins Jahr 2000, genauer gesagt in das Medienmagazin vom 13. Februar, in die Transmediale 2000. Damals noch im Podeville am U-Bahnhof Klosterstraße und auch etwas anders ausgerichtet, aber hören Sie selbst. Christine Sievers, die Transmediale 2000 als Begleitmedienkunstfestival zur Berlinale, auch diesmal im Podeville bis zum 20. Februar. Wie ist die Struktur und worauf müssen sich die Besucher einstellen?
Also die Transmediale gliedert sich in drei Bereiche. Es gibt Presentations, es gibt Screenings und es gibt die Transmediale Exhibition. Die Presentations finden jeweils um 12 Uhr und um 16 Uhr statt. Und dort führen Fachleute einen aktuellen Diskurs über Entwicklung der Medienkultur untereinander und mit dem Publikum.
Das gehört noch nicht dazu.
Das Screening-Competition-Programm, das sind insgesamt 85 Videoproduktionen aus 35 Ländern und die gliedern sich in 9 Programmbereiche und die sind immer um 20.30 Uhr zu sehen, in der Wiederholung am nächsten Tag um 18 Uhr. Und dann gibt es noch Screenings um 22.30 Uhr. Das sind Screenings, die von verschiedenen internationalen Kunstfestivals die Preisträger praktisch zeigen. Und dann haben wir noch die Transmediale Exhibition. Auf der Transmediale Exhibition sind einmal zu sehen die CD-ROM- und Internetprojekte, die auch im Wettbewerb laufen, als auch 5 interaktive Medienkunstinstallationen.
Wenn man mit der Vorbereitung einer solchen Schau beschäftigt ist, gibt es dann doch immer so Lieblingskinder. Was würden Sie unbedingt empfehlen? Was muss man gesehen haben?
Für den Bereich der Presentations würde ich sagen, dass sich natürlich dieses Jahr der Schwerpunkt richtet auf digitales Produzieren und digitalen Film. Da gibt es 2 Veranstaltungen, einmal am 13.02., wo wir auch einen super special Guest haben, nämlich Scott Farrar von ILM, also aus den George Lucas Studios, der hier sein wird, der als Visual Effects Supervisor Filme betreut hat, wie Star Wars, wie Deep Impact, aber auch Manhattan Murder Mystery, diesen Film von Woody Allen. Und weiterhin haben wir auch am 14.02. Noch eine Panel-Veranstaltung zum Thema Digital Film, wo es um digitales Produzieren geht, aber auch um die Distribution, also was entwickelt sich aus diesen neuen Techniken.
Letztes Jahr fand ich sehr attraktiv, dass man auch als normaler Zuschauer, als normaler Gast dieser Transmediale auch mit den Kunstobjekten sich selbst in Beziehung setzen konnte. Man konnte zum Beispiel mit computeranimierten Figuren auf einer Leinwand interagieren. Dann konnte man sich auch mit dem Internet auf einem Liegesofa in Beziehung setzen und man konnte sich auch mit verschiedenen Kameras 100-fach sehen in einer ganz bestimmten Konstellation. Wird es ähnliche Kunstobjekte geben, die man auch benutzen kann?
Sicher, also Sie sprechen da den Bereich an der Transmediale Exhibition. Das sind Medienkunstinstallationen, die auch in diesem Jahr wieder interaktiv sind. Es gibt 2, die ich gestern schon mal ausprobieren konnte. Das ist einmal The Heart of Stone, wo man mit verschiedenen Steinen praktisch auf einem Tableau verschiedene Bilder generieren kann. Dann habe ich eine Installation schon ausprobiert, das ist das Paranoid Panopticum. Da geht es um das eigene Spiegelbild und auch um die Verwirrung mit dem eigenen Spiegelbild. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, sollte man nicht versäumen.
Wir starten die Sightseeing-Tour durch das Pot de Ville, durch die Transmediale 2000. Unser Guide ist
Axel Bose, Kurator und der einladende Geist, der in diesem Jahr wieder die Installationsachse der Transmediale kuratiert hat und möchte eigentlich gleich übergeben an die Sascha Higgins, die uns mit einer Installation ausstaffiert hat, die Streaming heißt.
It's dealing with the tangible and intangible worlds.
Ja, es ist also eine interaktive Installation und wir haben hier einen kleinen Tisch und einen Hocker. Auf dem Tisch in der Mitte eingebracht ist ein Sandbett und wenn man mit dem Finger oder mit der Hand in diesem Sand malt oder zeichnet oder Symbole eingraviert, dann überträgt es diese Zeichen in einen Computer. Dort wird es umgerechnet in Bilder und in Bildfolgen, die man dann auf der Großbildprojektion wieder sehen kann. Eine sehr sinnliche Installation und durchaus auch mit einem kleinen, ich will nicht gerade sagen, zen-asiatischen Einschlag. So ist es doch aber eine sehr kontemplative Arbeit und macht Spaß natürlich zu bedienen.
Erinnert mich an einen alten Titel, Schreib es mir in den Sand, aber das ist wahrscheinlich nicht die Inspiration gewesen. Gut, gehen wir in den nächsten Raum. Schönen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt befinden wir uns in einem Raum, der ist auch abgedunkelt, etwa 5x5 im Quadrat. In der Mitte ist eine Art Tisch, von oben beleuchtet mit einem Projektor.
Normalerweise werden hier Videobilder drauf projiziert, die sich in Verbindung mit diesen Steinen setzen lassen. Und zwar,
das sind so, sehen erstmal aus wie ganz gewöhnliche Ostseesteine.
Richtig, sie kommen aber aus Neuseeland. Und man kann diese Steine, die sind sehr unterschiedlich von Gestalt und Gewicht. Man legt diese Steine auf die Projektionsfläche und wird dadurch ganz bestimmte Reaktionen der Bildfolgen und auch der Bildinhalte erreichen. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine Metapher für natürlich den haptischen Umgang mit diesem doch sehr ursprünglichen Material, mit Steinen, die sehr schön gewaschen aussehen, ganz rund. Und aber durch ihr Gewicht, ihr Eigengewicht, natürlich auch noch mehr implementieren, als nur ein Handschmeichler zu sein. Und das Ganze ist auch wieder ein sehr kontemplativer Zusammenhang. Ein wenig angehaucht auch vom asiatischen Raum, denn die beiden Künstler kommen aus Malaysia und Indonesien.
Interessanter Zusammenhang zwischen modernster Technologie und jahrtausendalten Materialien. Das, was man manchmal beim normalen PC mit der Sanduhr als anachronistisch empfindet, ist hier durch die Steine und durch die modernste Technologie wieder zum neuen Sinnzusammenhang gebracht worden. Gefällt mir. Gut, gehen wir in den nächsten Raum. Der Raum ist etwa 3 bis 4 Mal so groß wie der eben geschilderte. Hier stehen schräg zum Raum, zu den Fenstern, mehrere Projektionsflächen. The Paranoid Panopticum. Wer wird hier ausgestellt? Was wird hier ausgestellt?
Herman Maat, ein holländischer Künstler, hat uns diese Installation mitgebracht. Es geht im Grunde genommen um Spiegelungen, um Selbstbildnisse und um den Diskurs über Sehen, Kontrollieren, kontrolliert sein, beobachtet sein. Und es ist eine sehr komplexe Arbeit, die vielleicht Hermann auch selber beschreiben kann.
Zurzeit ist eine, ich würde sagen, eine Frau, die etwas erzählt. Was erzählt sie zu sehen?
Es ist ein Dialog, basiert auf das Stück von die Tier von Mitu von Echo and Narcissus.
I'm looking. What do you see now?
The image of myself.
The image?
Myself.
Was jetzt gerade passiert ist, ist eigentlich, dass die, in Anfang sieht man hier sich selber in den Spiegel und gerade auch hier wieder mal projiziert. Und nach 40 Sekunden wird das Videobild, das aufgenommen ist, wieder zurückgespielt und kriegt das eigentlich meine Stimme in die Lautsprecher da, ob du in einem Dialog bist mit die Frau, mit die Aktrice. Und so nehme ich eigentlich das Bild von den Besuchern als Schauspieler oder als Akteur in eine Frage über, ja, wen es wäre und was ist dein Bild von dir selbst.
Vielleicht auch mit dem Ziel, dass man mal neben sich selbst tritt, um zu beobachten, wer ist man eigentlich selbst. Also ja, nicht genau. So sehr, wer ist diese Frau oder wer ist der Mann, sondern sich neu zu entdecken.
Ja, genau. Ja.
Bodewil, ein Ort der dunklen Räume. Schon wieder befinden wir uns in einem circa, ich schätze mal so 6x10 Meter großen Raum mit weißen Wänden und schwarzen Tüchern zum Verdunkeln und an einer Seite eine Projektionsfläche, wo in Rechteckform jetzt gerade sowas wie, ist schwer zu beschreiben, ein Laken in Zeitlupe runterfällt, oder ist das eine Zeitung?
Eine Zeitung. Wir sind hier im Raum von Robert Cain. Die Installation heißt Tombe. Und das ist im Grunde genommen eine sehr ruhige Arbeit und sehr introvertierte Arbeit. Eine große Videoprojektion, die wie ein Wandbild, wie ein Gemälde sich darstellt und wir sehen in Slow Motion vorbeischweben, von oben nach unten quasi schwebend, unterschiedliche Gegenstände aus unserem alltäglichen Umfeld. Das ist zum Beispiel jetzt eine Barbie-Puppe, die da langsam an uns vorübergleitet. Und es gibt Kleidungsstücke, es gibt Geschirrelemente, es gibt, wie gesagt, schon Zeitungsausschnitte. Hier kommt tatsächlich jetzt mal ein Laken, ein Stück Stoff heruntergeschwebt. Und
hat aber auch so, als würden wir irgendwie auf dem Meeresgrund stehen und es kämen so die Utensilien der Zivilisation an einem vorbei. So eine Art Müllabladeplatz im Meer.
Man kann natürlich Müllabladeplatz schon assoziieren. Ich denke aber, der Titel Tombe, ein französischer Titel, der eigentlich auch zwei Bedeutungen hat, auch sprachlich zwei Bedeutungen hat, kommt hier sehr gut zum Tragen. Tombe heißt einmal fallen und zum anderen bedeutet Tombe aber auch das Grab. Und wer sich so ein bisschen mit der Videokunst auseinandersetzt, der wird vielleicht den Namen Cain schon gehört haben in Zusammenhang mit einer sehr intensiven Auseinandersetzung zum Thema Vergänglichkeit, Zeit, Zeitdauer, Überdauern. Und er thematisiert hier eigentlich in einer sehr ausdrücklichen Form seine Auseinandersetzung mit diesen doch sehr grundlegenden menschlichen Anliegen.
Ist auch vielleicht ein Ort hier der Besinnung, wo man ein bisschen Ruhe findet im Trubel der Transmediale.
Ja, ich denke schon. Also er lässt auf jeden Fall Raum und Freiheit für vielleicht ein wenig besinnlichere Gedanken. Das ist sowieso ein grundsätzliches Anliegen vielleicht, einfach auch mal zu vermitteln, dass Videoinstallationen oder überhaupt Videokunst ja nicht unbedingt immer das Schnelle, das, weiß ich nicht, 100 Schläge in der Minute in sich bergende Medium ist, sondern es ist genau wie ein Tafelbild, es ist genau wie eine Skulptur. Man braucht Zeit, man kann nicht davon ausgehen, dass das, was man oberflächlich wahrnimmt, dass das dann auch der Inhalt schon ist.
So, jetzt stehen wir an einem Ort, der ist erstmal völlig unscheinbar. Hier kann man den Eindruck gewinnen, dass Transportarbeiter eine große Tischtennisplatte vergessen haben, die weiß lackiert ist mit Haufen Schmutzspuren neben der Treppe, also völlig unauffällig. Und das ist jetzt Medienkunst?
Das wird zur Medienkunst und zwar, wenn wir uns dazu gesellen und jetzt mal auf diese Tafel treten.
Oh, muss man erklären, da ist plötzlich ein Lichtstreifen, der gerastert ist, wie man es vom Bildschirm her kennt, also nicht ganz exakt eine Linie, sondern zusammengesetzt aus mehreren kleinen Strecken. Und je stärker wir uns bewegen, umso stärker rotiert auch dieser Strahl. Aha, er teilt entsprechend der Anzahl der Personen die Trittfläche in Segmente, sodass für jeden etwa der gleiche Platz da ist. Aber sobald sie auf mich zukommen oder ich auf sie, kann ich sie sozusagen runterschubsen, wenn man die Linien als Grenzmarkierung nimmt.
Genau, wir sind hier also in der Installation von Scott Sonner-Snibbe. Die Installation nennt sich Boundary Functions und es geht im Grunde genommen darum, Grenzen sichtbar zu machen, die wir sonst im alltäglichen Leben als manchmal sogar nicht existent empfinden. Und trotzdem haben wir um uns herum ganz bestimmte Kreise, die wir ungerne durchbrochen sehen.
Sympathiefelder oder es gibt ja auch Leute mit Berührungsängsten.
Genau. Und diese Installation verdeutlicht eigentlich in einem sehr präzisen und auch sehr schnell wahrnehmbaren Charakter die Grenzen, die wir unsichtbar um uns herum haben, nicht unbedingt negativ gemeint, sondern es können ja auch durchaus angenehme Gebiete, Bereiche sein, die wir um uns herum bauen.
Einen Effekt haben wir gerade ausprobiert, wenn man sich die Hand reicht, über Grenzen hinweg verschwindet die Linie und damit die Grenze. Come together überwindet Grenzen.
Eine sehr metaphorische Installation, die wir hier präsentieren.